ARD.
Leute sagen manchmal, Frau Scholastica, haben Sie es jemals bereut, ins Kloster gegangen zu sein? Und ich sage, jeden Morgen um 5.30 Uhr. Aber das ist nicht ganz wahr.
Sehr sympathisch.
Weil freilich, ich meine, man kann nicht immer mit großem Elan beten. Mhm. Aber dies ist die Zeit, die wir Gott versprochen haben.
Mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der ARD Audiothek. Und hier ist Dominique Knoll.
Heimat bedeutet für mich Inseldasein mit allem, was dazugehört. Das sagt unser heutiger Gast. Herzlich willkommen, Frau Scholastica.
Danke.
Und damit meinen Sie natürlich nicht Mallorca oder die Malediven, sondern die wunderschöne Fraueninsel im Chiemsee. Da sind Sie ja daheim.
Jawohl.
Da leben Sie seit über 30 Jahren als Benediktinerin im Kloster Frauenwörth, leiten da auch seit vielen Jahren sehr erfolgreich das Tagungshaus des Klosters. Wo ist denn Ihr Lieblingsplatz auf der Insel?
Es gibt eine Ecke von der Insel und wenn man dort steht, könnte man in Schottland sein.
Ah, beschreiben Sie mal, wie sieht's da aus?
Ja, es ist See und die Berge sind gerade da hinten und sie erinnern mich sehr an Schottland.
Mhm, und das hat ja einen Grund, man hört das auch schon an Ihrem leichten Akzent. Sie haben ja nicht immer in Bayern gelebt, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Sie werden mit Frau Scholastica angesprochen. Wo haben Sie denn diesen Namen her?
Also Benediktinerinnen, wie wir sind auf der Fraueninsel. Die ersten 6 Jahre, das ist die Ausbildungszeit, ist man Schwester. Und wenn man die ewigen Gelübden gemacht haben, das sind die letzten Gelübden, die wir machen, dann hat man den Titel Frau.
Ah.
Lateinisch Domina, aber wir sind nicht scharf darauf, Domina zu heißen.
Würde komisch klingen, Domina Scholastica. Oder?
Aber zum Beispiel die englischen Benediktinerinnen haben den Titel Dame.
Okay.
Dame Margaret, Dame Sarah.
Wie Dame, so. Ne, quasi. Ja. Und Sie heißen Frau. Und wenn Sie jemand aber Schwester nennt, sind Sie wahrscheinlich nicht beleidigt, oder?
Nein. Ich hatte einen Gast, der mit Scholastica nichts anfangen konnte und sagte, entschuldigen Sie vielmals, sind Sie die Frau Kalaschnikow?
Ist ja auch schön, oder? Aber Scholastica, wo kommt dieser Name her?
Scholastica ist die Zwillingsschwester von Benedikt.
Ah, verstehe.
Aber es heißt nicht, dass man gescheit ist, es heißt, dass man Schülerin ist.
Also wissbegierig.
Lernfähig und lernbegierig ist.
Und das waren Sie ja Ihr ganzes Leben. Das
mein
werden wir noch
Leben
hören,
lang,
was Sie alles sich drauf geschafft haben.
Und ich habe von einem muslimischen Freund, der nennt mich Taleba, weil die Taliban sind eigentlich die Schüler.
Ach so.
Und Taleba ist eben eine weibliche Form davon.
Und auch da werden Sie bezeichnet als die, die gerne immer mehr wissen möchte. Ne? Das ist schon immer so gewesen.
Ja, ich lerne jeden Tag was davon. Mhm. Diese Woche habe ich gelernt, wie man Selfies macht.
Toll.
Ja, ich hatte 15 Mal meine Sandalen zunächst fotografiert und dann jemand sagte, weißt du was, du musst diesen Knopf umdrehen.
Was man immer noch dazu lernt im Alter, oder Mensch? Das Kloster Frauenwörth ist ja das älteste Nonnenkloster Deutschlands, wurde im Jahr 772 schon gegründet und sie leben da nach den Regeln des heiligen Benedikt. Ora et labora, beten und arbeiten. Nehmen Sie uns doch mal mit ins Kloster. Wie sieht denn so ein typischer Klostertag aus bei Ihnen? Wann geht's los in der Früh?
Also, man steht ungefähr zwischen 5 und 5.30 Uhr auf. Unsere erste Gebetszeit ist um 6.30 Uhr. Das sind die Laudes. Unsere Gebetszeiten sind Psalmen, Lesungen aus der Heiligen Schrift und Gebete. Und dann nach der Laudes haben wir Frühstück. Und nach dem Frühstück hat man etwas Zeit für Meditation. Mhm. Und dann geht der Arbeit an. Jeder hat irgendeinen Arbeitsbereich. Dann um 11:45 mittags haben wir das sogenannte Mittagshore. Das ist auch ähnlich aufgebaut.
Ein Gebet wieder.
Ja. Mhm. Und dann haben wir Mittagessen. Mhm. Und dann eigentlich nach Benedikt sollen wir dann eine Zeit der Ruhe haben. Manchmal ist es möglich, manchmal ist es nicht möglich. Und dann hat man eben Nachmittag Arbeitszeit. Und manchmal haben wir um 4 Uhr oder 4.30 Uhr eine Konferenz. Es kann eine geistliche Sache, es kann auch ein Business-Meeting sein.
Da finden sich dann alle zusammen.
Ja. Mhm. Und dann haben wir um 5:15 die Vesper. Das ist der erste Abendgebet. Und dann haben wir Abendessen. Und nach dem Abendessen hat man ein bisschen Freizeit. Und dann um 19:45 haben wir komplett. Mhm. Und danach ist das große Schweigen.
Also da wird nicht mehr gesprochen.
Es ist so gemeint, dass man danach keine Gespräche führt. Aber die Leute, die mit den Gästen zu tun haben, sind immer da ausgenommen.
Na klar, ist ja auch schwierig, ne?
Ja, weil, ja, wir sind
ein offenes Haus, ne?
Im Dienst.
Natürlich, natürlich. Ja. Und jetzt sagen Sie mal ganz ehrlich, hat man manchmal auch keine Lust zu beten? Also, wenn man dann so früh aufstehen muss, oder denkt man da gar nicht mehr drüber nach, weil das so zum Tagesablauf gehört, dass Ihnen was fehlen würde?
Ja, es gibt schon, Leute sagen manchmal, Frau Scholastiker, haben Sie es jemals bereut, ins Kloster gegangen zu sein? Und ich sage, jeden Morgen um 5.30 Uhr. Aber das ist nicht ganz wahr.
Sehr sympathisch.
Freilich, ich meine, man kann nicht immer mit großem Elan beten. Mhm. Aber dies ist die Zeit, die wir Gott versprochen haben. Mhm. Und wie man das hinbringt, bringt man es hin. Es muss nicht große emotionale Sache sein. Es ist Pflicht.
Ja, ja. Und ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges, dieses nicht darüber nachdenken, das einfach machen. Das geht einem ja so in unserer weltlichen Welt ja auch oft so. Also mir geht es oft so, ich versuche einfach jeden Tag mit Yoga in den Tag zu starten. Mhm. Und ich habe natürlich manchmal gar keine Lust. Aber dann denke ich nicht drüber nach. Das ist wie Zähneputzen, das ist Gesetz. Dann gehe ich auf die Matte und dann merke ich, wie gut das ist, wie das wirkt und wie ich anders in den Tag auch gehe. Ne?
Ja, das ist schon richtig. Mhm. Es ist diese Struktur.
Ja.
Ist unendlich wichtig. Mhm. Ich habe diese Woche sogar mit einer jungen Psychotherapeutin aus der Ukraine, die bei uns wohnt. Und wir haben über Disziplin und Selbstdisziplin gesprochen. Und wir sagen, es ist eine Freiheit eigentlich, dass diese Disziplin uns gibt.
Ja, total, das stimmt. Sie sind ja als Spätberufene ins Kloster gegangen. Das war Anfang der 80er, da waren Sie so Ende der 30er, ne? So Ende 30?
Ja, ja, ich bin 84 ins Kloster gekommen und war 39.
39 Jahre alt.
Vorher, ich bin nicht spät berufen, ich habe nur spät geantwortet.
Ach so, verstehe. Der Ruf, der erschallte schon vorher.
Ich hatte keine Zeit vorher.
Sie mussten ja eine tolle Lehrerin sein. Ja. Sie haben als Lehrerin gearbeitet. Ihren ganzen Weg gehen wir auch nochmal nach in dieser Stunde. Aber jetzt darf ich Sie bitten, Ihren Lebenslauf mal vorzulesen. Den schreiben wir für jeden Gast. Haben wir natürlich auch für Sie getan. Und dann schauen wir mal, was Sie dazu sagen.
Ich soll dies lesen?
Das wäre toll.
Ich heiße Frau Scholastiker und gehe konsequente, aber auch unorthodoxe Wege. Seit über 30 Jahren lebe ich als Benediktinerin mein Inseldasein. Schon als Kind wollte ich Lehrerin werden. Und auch heute noch macht es mir Freude, andere zu stärken, ihnen etwas mitzugeben, sie zu fördern und zu fordern. Ob Rabbiner oder Sufi, Obdachlose oder unangepasste Jugendliche. Ich liebe alle Menschen. Es gibt wenig, was ich nicht studiert habe. Selbst Österreichisch stand auf meinem Stundenplan. Heute ist mein größtes Anliegen die Zukunft unserer Gemeinschaft. Wie immer, so gilt auch hier, ich denke gerne neue Wege.
Können Sie zustimmen mit diesem Lebenslauf oder sagen Sie, da ist was?
Ja.
Ja? Fühlen Sie sich da erfasst und erkannt?
Doch.
Ja? Sie sind 45 geboren, 1945. Sie sind 79 Jahre alt, ne?
Mhm.
Das ist schwer beeindruckend, wie Sie mir hier gegenüber sitzen, muss ich wirklich sagen.
Aber ich habe einen Trick.
Mhm.
Ich feiere meinen Geburtstag nicht, ich feiere nur meinen Namenstag, weil da wird man nicht älter.
Und das hat sie jung gehalten, das ist ihr Geheimnis, jetzt wissen es alle. Sie sind also zum Kriegsende geboren in England, in der Nähe von Manchester. Sind Sie denn schon sehr gläubig aufgewachsen in Ihrer Familie?
Es war Norm. Ich meine, ich würde mich nicht als supergläubig bezeichnen, aber Gott war einfach ein Teil der Familie.
Ihre Familie war anglikanisch, ne?
Meine Mutter ist Anglikanerin, mein Vater war Calvinist und wir sind anglikanisch erzogen. Ich bin in einem Gymnasium, das ursprünglich eine Herrenhutter-Schule war.
Mhm.
Und dieser Geist, dieser Herrenhutter-Geist, obwohl es nicht mehr von Herrenhuttern geführt wurde, aber dieser Geist, du darfst sein, was du bist, das hat mich schon sehr geprägt.
Das haben Sie ja auch mit ins Leben genommen bis heute, ne?
Ja.
Wie haben Sie Gott denn als Kind betrachtet? Also was war Gott für Sie?
Es war ein vielleicht ein Schutzgeist, könnte ich es so bezeichnen.
Also durchaus was Gutes, Positives, Starkes?
Ja, ein Gesprächspartner auch. Und ich meine, gut, in der Teenagerzeit kommt man ein bisschen davon weg. Aber man kommt weg vielleicht von der Praxis, von der kirchlichen Praxis. Aber es war immer irgendwie ein Wesen, der da war. Ich kann es Ihnen vielleicht aus dem Judentum sagen, wie der Shechina. Die gelebte Präsenz Gottes in der Welt. So ungefähr.
Sie haben sich einfach ummantelt gefühlt, so ein bisschen, oder? Das ist wahrscheinlich das Gefühl. Ich frage nur, weil, also ich bin auch katholisch erzogen worden, bin aber irgendwann aus der Kirche ausgetreten dann mit Anfang 20. Und meine Oma, die war sehr gläubig, die ist immer in die Kirche gegangen. Aber dieses Gottesbild, das sie uns so vermittelt hat, meine Oma, das war immer so ein strenger Gott und ein wütender Gott und du musst lieb sein sonst. Und so bin ich irgendwie so aufgewachsen. Und das steckte mir dann echt lang in den Gliedern, muss ich sagen.
Das verstehe ich schon. Ein prägender Teil von meiner Jugend war die Arbeit in der Girl Guides, also der
Pfadfinderbewegung.
Meine Mutter war eine von den ersten Pfadfinderinnen in Manchester. Und wir sind auch also von 6 Jahren an. Und es ist nicht eine per se religiöse Bewegung, aber dass Gott da ist, war selbstverständlich. Es war viel Selbstverständliches. Und wir haben in englischen Schulen, wird jeden Tag mit einem Gottesdienst begonnen. Oder anno dazumal.
Damals war das so.
Es war keine große Frage eigentlich.
Konvertiert sind Sie ja dann erst mit 18 Jahren.
Nein, mit 21.
21 sogar erst, mit 21.
Ich musste bis 21 warten.
Weil die Eltern das nicht wollten?
Weil mit 21 war man damals großjährig. Und entweder müssen die Eltern zustimmen, oder man muss großjährig sein.
Hatten die was dagegen, Ihre Eltern?
Mit Sicherheit. Ich habe meine erste Wohnung verloren als Studentin. Wir mussten zweite Jahr in der Hochschule, mussten wir auswärts wohnen. Und ich hatte schon eine Wohnmöglichkeit gehabt und ich habe es verloren, weil ich katholisch wurde.
Das waren noch Zeiten.
Das waren Zeiten.
Unvorstellbar.
Ja, es war völlig anders als jetzt. Aber
sehr zielstrebig waren Sie aber schon immer. Ne? Sie sind mit 5 eingeschult worden und haben da schon gewusst, was Sie mal werden wollen, wenn Sie groß sind.
Am ersten Tag, ich habe gedacht, und das will ich werden.
Lehrerin werden. Sie haben sowas von durchgezogen. Sie haben ja dann aber trotzdem mehrere Uni-Abschlüsse gemacht. Ich habe in Ihrer Biografie, ehrlich gesagt, ein bisschen den Überblick verloren. Ich habe
nur so, aber es hat alles irgendwie, es hat alles eigentlich mit pädagogischer Psychologie zum Beispiel, es hat alles ein bisschen was Didaktik hat, ein bisschen was mit Unterricht zu tun gehabt. Weil es ist so schön, wenn man ein Kind hört und dieses Kind sagt, jetzt kenne ich mich aus.
Ach Gott.
Das ist einfach so schön. Ich habe meine Magisterarbeit war eine englische Grammatik für Deutschsprechende im Hinblick auf Interferenzfehler. Und ich habe diese Arbeit 100-mal bei Kindern angewandt, weil ich akzeptiere, dass Kinder ihre eigene Art zu lernen haben. Dieses System kann nicht aufoktroyiert werden. Sie müssen Möglichkeit haben, in ihrer Art und Weise zu lernen.
Können Sie nicht in die Bildungspolitik gehen? Das fände ich noch gut.
Oh, die hätten mit mir Schwierigkeiten.
Das glaube ich auch.
Ich habe immer wieder, ich piesacke sehr gerne. Und eine meiner Lieblings-Piesackerei ist in der 5. Klasse Gymnasium in Geografie. Machen Sie Landschaftsformen. Und einer von den Sätzen in diesem Buch ist die Hobelwirkung von Gletschern.
Aha.
Und ich habe das mit einem Kind durchgearbeitet und ich sagte, sagen Sie mal, weißt du, was ein Hobel ist?
Nö.
Und wie viele Kinder haben noch nie einen Hobel gesehen oder Papa hat nie mit einem Hobel gearbeitet? Warum kann man es nicht entweder ein Hobel in der Schule nehmen und ein Stück Holz und zeigen, was das bedeutet? Und diese Sachen, die ich sage, komm, sei fair, was ist das für ein Quatsch?
Da geht ja kein Bild auf im Kopf, ne? Für so ein Kind. Ne?
Also ich denke, die hätten mit mir Schwierigkeiten.
Aber ich fände es sehr bereichernd, muss ich sagen. Also mehrere Uni-Abschlüsse, Sie haben in Österreich gelebt, in den USA gelebt und auch in Deutschland. Hat Sie zu all dem immer dieser Wissensdurst getrieben? Also Sie haben ja, glaube ich, im Internat gearbeitet und konnten währenddessen auch noch Studienabschlüsse machen.
Ja, das war nämlich so. Wenn man im Internat arbeitet, wenn man die Aufsicht über die Kinder hat, dann hat man am Nachmittag Nachmittag natürlich freie Zeit, weil man muss dort sitzen und die Kinder sollen still sein. Mhm. Und dann hat man entweder Möglichkeiten, Frauenzeitschriften zu lesen oder studieren. Und ich habe eben Studium gemacht. Das hat ein bisschen was zu tun mit meiner früheren Kindheit, weil ich mit 16 von der Schule weggehen musste, wegen der Situation zu Hause. Und ich wollte unbedingt Lehrerin werden. Und das bedeutete, dass ich ein Abitur, also A-Levels im Englisch haben musste.
Ja.
Und es war ziemlich schlimm, weil ich gedacht habe, jetzt ist verfuscht alles. Und dann habe ich mich entschieden, nein, es gibt Möglichkeiten. Und ich habe dann allein Abitur gemacht. Das hat mich schon sehr geprägt, muss ich sagen. Ich habe nicht allzu viel Verständnis für Kinder, die alles geschenkt bekommen und dann die Schule aufhören, bevor sie einen Abschluss haben. Ich hatte Schüler auch in der Bundeshandelsakademie, wo die Situation zu Hause schwierig war.
Ja.
Und ich habe auf den Knien mit diesen Kindern gebeten, bitte mach doch den Abschluss.
Ja.
Weil es macht so viel aus.
Wollen Sie uns kurz erzählen, was der Grund war, dass Sie mit 16 von der Schule gegangen sind?
Es war die Situation zu Hause. Es hat mit einem Krieg zu tun. Mein Vater war nicht im Krieg. Der hat eine systemrelevante Arbeit gehabt.
Kennen wir noch aus Corona-Zeiten, dieses Wort, ne?
Ja, genau. Der war in einem Gaswerk. Er war für das Gaswerk zuständig. Und das bedeutet, dass er nicht im Krieg war. Der ist dreimal gegangen und die haben ihn dreimal heimgeschickt und sagen, das nächste Mal explodiert es. Gut, der war nicht im Krieg und es waren aber Nachbarn, die ihren Söhne verloren haben. Und man fragt nicht immer nach, warum eine Person irgendwas tut oder nicht tut. Und man hat ihm eine weiße Feder durch den Postschlitz geschickt. Und das bedeutet, du bist ein Feigling.
Ach was.
Und er hat sich nie wirklich erholt davon. Und hat ziemlich dem Alkohol zugesprochen. Und die Situation zu Hause war einfach, es war eigentlich ein bisschen gefährlich. Und dann haben meine Eltern sich getrennt. Und meine Mutter hatte Knochen-TBC. Und sie hat wohl gearbeitet, aber es war nicht genügend, dass wir einen Lebensunterhalt hatten.
Ah, okay.
Und ich bin dann arbeiten gegangen.
Das war der Grund, dass Sie einfach mithelfen
mussten. Und ich musste mithelfen. Ist alles okay. Ich habe viel gelernt dabei.
Ja.
Aber das war die Situation. Und ich glaube, deswegen bin ich ein bisschen wie ein Schäferhund. Ich muss schauen, dass es allen Leuten gut geht.
Aber es ist ja schön, dass Sie diese Energie so für sich genutzt haben, ne? Also es gibt auch Leute, die dann sehr ins Ego kommen, wenn sie so ein bisschen schwierige Zeiten hinter sich haben, ne? Sie haben das umgedreht.
Ja.
Ja. Sie haben in den USA ja auch zum Beispiel allgemeine Humanistik studiert und darunter viel, wie wir gerade im Lebenslauf gehört haben, unter anderem auch österreichische Dialektkunde.
Ja, richtig.
Was ist denn Ihr liebster Satz auf Österreichisch? Können Sie es noch?
Ich kann Vorarlbergerisch.
Dann, wie klingt das?
Zum Beispiel mein allererster Auftritt in Vorarlberg, sagte ein Kind, in der Bundeshandelsakademie in Vorarlberg, sagte ein Kind, Frau Magister, gehst du auch zu Weihnachten gebichten gehen?
Ach du Schreck.
Und ich sagte, ja, ich gehe zu Weihnachten beichten. Verstehst du uns? Passet auf.
Das ist ja wirklich sehr, sehr anders. Da muss ich mich sehr konzentrieren. Aber
ja, aber ich liebe es, wenn wir, zum Beispiel, wenn wir Gäste haben aus der Schweiz. Ich sage, komm, jetzt tun wir Schweizer, Schwarze.
Das können sie auch.
Ja, es war Vorarlberg, Schweizer Grenze.
Ja, ja.
Und ja, ein anderer, die wir lernen mussten, war Zimst auf der Post, da gibst du beste Kost.
Also ich habe nur Post verstanden.
Zu Imst auf der Post.
Ja.
Post ist der Post, also
Postamt.
Nein, nicht der Postamt, sondern der Pub. Also der
Kneipe.
Kneipe, ja, Postkneipe. Zimst auf der Post, da gibst du beste Kost.
Und da gibt es das beste Essen.
Ja.
Heu, ist gar nicht so einfach, muss ich sagen. Ostern 83 sind Sie ja zum ersten Mal mit dem Schiff über den Chiemsee Kloster gefahren, ne? Auf die Fraueninsel für eine Uniarbeit. Was hat Sie denn dann schlussendlich ins Kloster gezogen, diese Entscheidung zu treffen, ich möchte da leben?
Also ich hatte natürlich schon länger mit dem Gedanken ans Kloster. Und ich habe sehr genau geschaut, erstens mal, wie die Schwestern singen.
Wie sie singen?
Wie sie singen, ja. Weil wenn sie so wie Babys singen, dann das wäre für mich nichts gewesen.
Die Akustik muss stimmen.
Und die haben wirklich schön Gregorianik gesungen. Und ich habe auch gewusst, dass sie eine Schule haben. Und ich habe gedacht, gut, wenn sie eine Schule haben, dann können sie nicht wirklich so hinters Licht sein. Weil wenn man mit jungen Menschen zu tun hat, dann muss man ein bisschen
flexibel bleiben.
Ich glaube nicht modern, aber auf jeden Fall, man ist in touch with
Man bleibt in Verbindung mit jungen Menschen, bleibt beweglich, flexibel.
Und das war okay.
Das heißt, Sie wollten da auch als Lehrerin dann arbeiten?
Ja, ich habe gewusst, dass Sie eine Schule haben und habe gemeint, ich würde wahrscheinlich als Englischlehrerin. Zunächst hat es geheißen, ich bin überqualifiziert, ist auch okay. Aber ich habe der Äbtissin damals gesagt, was ich so schön finde, ist die Arbeit mit Gästen. Und das hat sie offensichtlich on board genommen. Und das habe ich eigentlich fast die ganze Zeit gemacht.
Jetzt. Wie hat Ihre Familie denn reagiert, als Sie sich entschieden
haben? Also meine Mama war schon tot. Und mit meinem Vater hatte ich eigentlich keinen Kontakt. Und meine Schwester sagte, bist du blöd, 18 Jahre Studium und sie geht ins Kloster.
Ein bisschen kann ich es fast nachvollziehen, dass man sich denkt, mein Gott, der Frau steht die Welt offen.
Aber jeden Tag nütze ich etwas, das ich damals...
Ich glaube es
nicht. Weil diese Studien, ich meine, es klingt schrecklich, es klingt furchtbar. Die denken, was ist dies für ein Mensch? Aber ich habe es geliebt. Erstens, weil diese Studien habe ich wirklich geliebt. Und zweitens, das bedeutet, dass ich absolut keine Scheu habe, mit Menschen zu reden. Ich meine, wir haben sehr viele interessante Menschen, die zu uns ins Kloster kommen.
Und auch international. Und Sie sprechen viele Sprachen. Das ist ja auch eine Hilfe, ne?
Ja, und ich habe in der Rezeption habe ich ein Board, wo das Wort Willkommen in der Sprache von jedem Gast, der bei uns je gewesen ist, steht. Und dann kommen die Leute und die schauen auf diesem Board, ob ihre Sprache da ist.
Da findet sich jeder, oder?
Schön.
Ja. Da fühlt man sich gleich warm begrüßt. Ne?
Ja.
Wie waren denn diese Anfangszeiten im Kloster mit diesen strengen Tagesabläufen und Regeln? Fanden Sie das gleich alles gut, wie es war, oder war es schon schwer?
Ja, für mich war der letzte Gebet am Abend, das war nicht der komplett, wir hatten ein anderes Gebet am Abend und es war sehr lang. Und das war für mich schon ziemlich heftig. Aber im Grunde genommen, ich meine, ich war mit der Schule, hatte ich eine regelmäßige Struktur gehabt, mit dem Internat eine regelmäßige Struktur. Also das war nicht so schlimm. Was für mich schwierig war, ich hatte gerade meinen Magister in Philosophie gemacht, 2 Tage vorher.
Natürlich.
Und ich fand es ein bisschen schwierig, dass Leute nicht bereit wären, auf den Grund von Sachen zu gehen. Ich habe schon gelernt.
Damit umzugehen, mit den Unzulänglichkeiten der anderen.
Unzulänglichkeiten, die sind nicht Unzulänglichkeiten, die kamen aus einer völlig anderen Welt. Nein,
das war ein kleiner Scherz, ich verstehe Sie schon richtig.
Und es waren ein paar Schwestern, mit denen ich wirklich Schwierigkeiten hatte. Und ich habe in meiner Zelle, gerade an der Tür, habe ich geschrieben, 3 positive Aspekte von dieser Person.
Ah, immer
und ich musste sie jeden Morgen anschauen. Und wir sind richtig ganz dicke Freundinnen geworden.
Hut ab. Sowas zu überwinden, das ist Arbeit, ne?
Ja, es ist Arbeit.
Sie sagen Arbeit. Zelle zu Ihrem Zimmer?
Ja.
Echt? Wieso heißt das so? Das klingt ja wie im Gefängnis.
Nein, es heißt Zelle.
Echt?
Ja, ich meine, es ist ein lateinisches Wort, Cella.
Okay.
Und es heißt so im Benediktinischen.
Und ist auch relativ spartanisch, wahrscheinlich ein Bett, ein Schrank, ein Tisch, ein Stuhl, ne?
Ja, und haufenweise Bücher.
Bücher.
Ich habe, glaube ich, mehr Bücher als... Aber ich meine, was brauche ich noch?
Ja.
Wirklich. Und auch in unserem schönen Seminarhaus. Die Zimmer sind schlicht, aber sie sind sehr schön. Die sind zum Beispiel, der Möbel ist aus unbehandeltem Holz. Es ist wirklich schön. Und wir haben grundsätzlich kein Internet in den Schlafzimmern.
Da kann man gar nicht online gehen.
Man kann schon online gehen, aber nicht in das Schlafzimmer. Wir haben ein Internetcafé.
Oh, das ist total hilfreich.
Und alle Seminarräume haben natürlich Internet. Aber ich denke, warum soll jemand zu uns kommen und dann nur spielen?
Das stimmt total. Klar, aber ich kenne Menschen, die fahren auf Yoga-Retreats und sind permanent online. Das kann man auch nicht verstehen.
Ein bisschen meines Sugar.
Deswegen ist so eine Erziehungsmaßnahme ganz gut, dass man einfach keinen Empfang hat.
Ja, ist
auch
ganz cool. Bei uns nicht.
Dieses Seminarhaus, das war ja Ihre Idee, ne? Weil Mitte der 80er musste diese Mädchenschule ja schließen. Nach 150 Jahren, da gab es auch finanzielle Probleme dann. Und dann hatten Sie die Idee, Mensch, lasst uns doch dieses Seminarhaus an den
Start bringen. Ja, es war ein bisschen anders.
Bisschen anders.
Die Äbtissin hat mich angerufen. Ja. und sagte, kommen Sie herauf. Und ich habe gedacht, ich muss eine Übersetzung machen, weil sie ist fähig, Übersetzungen zu machen, aber ich habe oft Übersetzungen gemacht. Und dann sagte sie, sie hat ihre Brille auf die Nase gesetzt.
Ganz nach vorne.
Setzen Sie sich hin. Und dann sagte sie, wenn Sie etwas zu sagen hätten, was Sie nicht haben, was würden Sie tun mit unserem Gebäude? Und dann habe ich losgelassen über brachliegendes Potenzial etc.
pp. Und dann sind Sie mit dieser Idee des Seminarhauses um die Ecke gekommen und das fand sie gleich gut?
Sie fand es möglich, sagen wir so. Ja, es war sehr schwierig, wissen Sie. Wir sind als Benediktinerinnen exempt. Wir sind päpstlichen Rechts. Das heißt, der Diözese hat nicht allzu viel zu sagen.
Sie sind direkt dem Papst unterstellt.
Und der ist ein bisschen weit weg. Die Kirche war dagegen, dass wir ein Seminarhaus hatten und haben uns deswegen, also wir bekommen keine Subventionen von der Kirche.
Das heißt, sie mussten dieses Geld alleine organisieren.
Ja, und der Kirche hat uns geholfen mit einer Heizung, soweit ich mich erinnere. Aber wir hatten 2 Millionen Defizit. D-Mark-Defizit. Und ich meine, wir standen da und haben ehrlich nicht gewusst, was sollen wir jetzt tun? Und wir hatten gerade zu der Zeit einen Freundeskreis auch gegründet. Und es waren Politiker und Industrielle und Freunde und wer. Und auf jeden Fall, eine von diesen Industriellen sagte, ich muss meine Männer auf Seminare schicken, warum kann ich sie nicht zu uns schicken? Und ich habe für mich gedacht, du wirst ein blaues Wunder erleben, weil wir haben nur 8 Zimmer mit Dusche. Okay, der hat seine HR-Leute geschickt. Und wir waren, also eine Mitschwester, die ist Chinesin, sie ist nicht mehr bei uns, und ich waren hier in München beim Ordinariat. Wir haben miteinander überlegt und haben gesagt, komm, mit 50.000 fangen wir nicht an. Wir brauchen 500.000, um dies zu beginnen. Und
nicht kleckern.
Wir sind hin und haben gefragt, 500.000, nichts da. Okay, dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir es anders machen. Wir machen 50 Pakete von 10.000 Euro, D-Mark. Und dann fragen wir 50 Leute, ob sie uns für 10 Jahre 10.000 geben. Und wir würden es in 10 Jahren zurück, zinsfrei. Okay. Dann sind diese HR-Leute gekommen und wir haben alles angeschaut und die haben, nö, das ist nichts für uns, das ist nichts für uns. Es war in November. Und ich habe gedacht, oh Gott. Und dann haben sie gesagt, haben Sie nicht noch was? Und ich habe gesagt, ja, Sie können im 3. Stock gehen, da haben wir die Slums. Die waren ehemalige Internatszimmer. Und sie hatten Nylon-Schlingware Teppiche auf dem Boden.
Schön.
Senfgelb, Giftgrün und Orange. Also, und auf der Mauer waren Stundenfresser. 30 Tage bis zu den großen Ferien, 29, 28 und so weiter. Und auf den Betten, Sven liebt mich, ich liebe Christoph. Ich weiß nicht, es war
sehr authentisch.
Es war wirklich Hanni und Nanni.
Ja.
Auf jeden Fall. Wir haben diese angeschaut, dann sagte ich, wissen Sie, wir brauchen so und so. Wären Sie bereit, uns zu sponsern? Die gingen in die Ecke, redeten darüber, kamen zurück und sagten, okay, Frau Scholastica, wir sponsern Sie. Und ich habe gedacht, Gott sei Dank brauchen wir nur 49 Leute anzuhauen. Und dann sind sie heimgegangen und wir hatten eine Woche nichts gehört, 2 Wochen nichts gehört, 3 Wochen nichts gehört. Und ich habe gedacht, ein Mann, ein Wörterbuch. Und dann, auf jeden Fall, dann nach 3,5 Wochen bekamen wir die Information, wir sind bereit, alle ihre Rechnungen bis zu 500.000 zu zahlen. Aber wir geben ihnen das Geld nicht. Und das war sehr klug. Wirklich, es war ein kluger Schachzug. Und dann haben wir eben begonnen. Und da kommt mein Mangel an Orthodoxie zur Güte, weil...
Sie waren sehr kreativ.
Die wollten diese 17 Zimmer im 3. Stock. Sie haben gesagt, okay, die müssen total entkernt werden. Die Entkernung kostet 64.000 D-Mark. Ich bin schottischer Herkunft. Und die Idee, 64.000 nur um ein Loch zu machen, schien mir etwas übertrieben. Und die haben gesagt, okay, dann gehen Sie heim und erfinden Sie Sparmaßnahmen. Und ich habe gedacht, gut. Und dann habe ich gemeint, okay, wir können eine Pfadfinder holen, die werden die Sachen, aber sie dürften alles Bewegliche, dürften sie durchs Fenster werfen in 2 Riesencontainer, aber sie dürften keine Leitungen anfassen.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, okay, was tun wir jetzt? Und ich hatte gerade der Landeskriminalamt zu einer Kirchenführung gehabt und die haben einen fatalen Fehler gemacht. Die haben mir alle ihre Visitenkarten gegeben und ich habe eine herausgefischt und habe diesen Mann angerufen und gesagt, sagen Sie mal, könnten wir nicht einen Bautrupp von der JVA in Bernau haben?
Sträflinge?
Ja. Und sie sagt, ja, ja, können schon, da ist die Telefonnummer. Und ich habe dann angerufen und der Mann sagte, ja, ja, können schon haben. Also 6 Mann und ein Beamter. Mhm. Die Männer kosten 10 D-Mark pro Stunde mit Handwerkzeug, einschließlich Presslufthammer. Und der Beamte kostet 8,60. Und ich habe gedacht, ich pushe ein bisschen. Können Sie vielleicht 7 Beamten haben? Oh, Frau Scholastiger, Sie hätten keine Freude. Die Beamten arbeiten nicht, sie haben nur Aufsicht. Also gut, wir hatten diese Bautrupp. Die haben 3,5 Tage gearbeitet. Mhm. Es war vom einen Ende bis zum anderen nichts mehr. Es war besenrein. Mhm. Und wir haben 3.500 bezahlt.
Mein Gott, da waren Sie ja wirklich sehr, sehr kreativ in Ihren Lösungen. Und was daraus entstanden ist, ist so toll, dieses Seminarhaus. Ich habe mir das Programm mal angeschaut, was Sie alles anbieten. Also Tai Chi, ayurvedisch Kochen, Tänze aus Griechenland, Yoga, meditativer Tanz. Das ist so bunt. Alles, was dem Menschen gut tut, so kann man es vielleicht mal so auf einen Satz bringen. Und Sie haben da auch gar keine Berührungsängste in Ihrem Angebot zu anderen Arten des, ich sage mal, in sich Gehens und der Bewegung. Da sind Sie völlig offen, ne?
Ja, weil Sie wissen, mein Lieblingsspruch, Etiketten gehören auf Whiskyflaschen und nicht auf Menschen.
Das ist ein ganz toller Satz.
Das ist wirklich wahr. Menschen sind mir wesentlich. Mhm. Und wissen Sie, die Kirche heutzutage ist es einfach nicht da für die Menschen. Mhm. Und ich sage, in der Urkirche war niemand an der Tür, der gesagt hat, schauen Sie mal, ich möchte jetzt die Gummistempel sehen. Mhm. Das haben sie nicht gesagt. Mhm. Die haben gesagt, komm, iss mit uns. Sei mit uns zu Gast.
Ja.
Und das ist das, was wir versuchen, in dem Seminarbereich zu machen, dass Menschen eine Heimat haben. Mhm. Und viele von den Menschen, die zu uns kommen, manche sind schon 30 Jahre bei uns, bei den Kursen, mhm. und sagen, wissen Sie was, ich steige aus dem Schiff und ich weiß, ich bin zu Hause. Ja, was
wow,
kann ich mehr verlangen? Ja. Ich meine, wir haben jüdische Gruppen, wir haben Sufi-Gruppen, wir haben alles Mögliche. Und das ist richtig so. Also ich bin absolut überzeugt davon. Mhm.
Ein schönes Zitat von Ihnen ist ja auch, warum soll es heiliger sein, auf den Knien zu sein, als zu tanzen?
Ja.
Das finde ich auch sehr schön. Tanzen Sie selber auch noch mit?
Ich habe getanzt. Ich tanze im Augenblick nicht, weil ich eine gebrochene Wirbel gehabt habe. Aber ich meine, es ist nicht neu. Es ist nicht Neues. Es gibt Bernhard von Clairvaux, der wirklich ein konservativer Heiliger war, mhm. sagte, manchmal ist man näher bei Gott in einem Wald, als in einer Kathedrale. Mhm. Und ich denke, das ist wahr. Ich meine, wir schieben die Leute nicht in die Kirche, aber wir müssen die Arbeit von dem Heiligen Geist nicht übernehmen. Mhm. Wenn Menschen das Gefühl haben, okay, auf Frauenchiemsee fühle ich mich geborgen. Und es ist ganz interessant, wir haben Yoga-Ausbildungen mhm. auf der Insel. Und wir hatten eine ganz, ganz strenge Ausbildung, 4 Wochen, und sie dürfen nicht von der Insel weggehen. Und dann hatten sie Modus, dass sie einen Tag in der Woche frei hatten.
Ja.
Und die sind nicht von der Insel weggegangen, sie sind zu uns in der Kirche gekommen. Man kann sich überhaupt nicht vorstellen. Und dann sagte einer von den Burschen, also junge Männer, mhm. sagt, also Frau Scholast, ich habe nie gewusst, dass die Kirche so yogisch ist.
Ja, natürlich, es gibt totale Parallelen.
Es gibt Parallelen, ja. Und ich denke, wir können offen sein dafür. Mhm. Wirklich.
Also das ist erstaunlich, alleine wenn man meditiert beim Yoga und wenn man in der Kontemplation ist, beim Beten, auf diesen kleinen Bänkchen, die es da ja auch gibt zum Hinknien, das ist eine Welt, ne?
Ja, es mhm. ist es. Mhm. Und ich denke, ich habe gerade mit meiner Bekannte, die hier gekommen ist mit mir, gesagt, die Kirche muss auf die Talsohle kommen. Mhm. Und dann gibt es nur einen Weg und das ist nach oben.
Ja. Wir haben ja gerade im Lebenslauf auch gehört, dass die Zukunft Ihrer Gemeinschaft Ihr größtes Anliegen eigentlich ist und die soll ökumenisch sein, wenn es geht.
Also ich bin eine Ökumenikerin, absolut Ökumeniak.
Ökumene, das heißt wörtlich übersetzt ja die ganze bewohnte Erde und meint die Bemühungen um die Einheit aller getrennten Christen. Ja. Wie weit sind Sie denn in Ihrem Kloster damit gekommen bisher?
Wir haben es ständig, wir im Seminarhaus haben wir ständig Leute von anderen christlichen Gemeinschaften und nicht nur christlichen Gemeinschaften.
Alle Weltreligionen treffen sich da. Toll.
Haben wir. Und das ist mir sehr wichtig. Und ich denke, wir müssen jetzt schauen, wen können wir dienen? Wir dienen natürlich Gott, aber wir dienen Gott in seinen Kindern auch.
Ja.
Ich meine, ich habe in den letzten Jahren zufällig sehr intensiv mit einem jungen Abiturienten zu tun gehabt. Mhm. Und ich habe gesehen, und es ist nicht nur er, wie orientierungslos diese Kinder sind. Die haben eine schädelvolle Information, aber im Grunde genommen, die sind orientierungslos. Und ich würde gerne ein Kompass-Challenge für diese Leute anbieten.
Ich glaube, das wäre ein durchschlagender Erfolg, weil ich kenne so viele, meine Tochter ist 18 und viele Freunde machen jetzt schon Abitur und oft die große Ratlosigkeit danach, oft über Jahre, weil einfach zu viel auf die Kids einströmt und die wissen überhaupt nicht mehr, wo sie hin sollen, ja, mit ihren...
Die können nicht einmal denken, ich meine...
Das ist echt schwer.
Und ich würde dies ganz gern einfach auswerfen und sagen, komm, wie wäre es, ein Jahr hierher, schauen wir. Und das würde natürlich bedeuten, dass gewisse Sachen nicht mehr möglich sind. Das ständige Dröhnen von Musik oder Radio oder was sie halt alles tun, TikTok. Das ist nicht grundsätzlich schlecht, aber es verwirrt die jungen Leute. Die können nicht denken.
Ich glaube, es kommt immer auf die Dosis an, ne? Also inwieweit man sowas konsumiert. Absolut. Und Sie haben ja auch, was ich ganz toll finde, diesen Ansatz, dass Sie sagen, für Frauen, die in den Ruhestand gehen zum Beispiel, könnte das auch ein guter Ort sein.
Ja.
Das finde ich eine tolle Idee, bevor da jeder einsam in seinem Haus hockt.
Ja, weil die ersten 6 Monate ist man recht froh, dass man bis 9 Uhr schlafen kann. Mhm. Aber dann fällt die Decke auf den Kopf.
Ja.
Und wir haben eine Frau, sie kommt aus Düsseldorf und sie hat sich schon gemeldet. Sie übersiedelt nach Prien nächstes Jahr, kommt in Pension und möchte sich irgendwie einbringen. Mhm. Und ich denke, super.
Also auch einfach temporär dabei sein.
Ja. Ja, und das ist das auch, was wir bedenken müssen. Ich meine, wie viele Leute bleiben heutzutage 25 Jahre in einer Firma?
Fast keiner mehr, ja.
Kaum jemand. Mhm. Ich sehe zum Beispiel Männer und ich denke, hey, der gehört zu BMW. Und ich sage, sind Sie nicht bei BMW? Ich sage, ach, Frau Scholastica, heutzutage bleiben Leute nicht mehr als 3 Jahre in einer Firma. Mhm. Und wenn das die Situation in der Welt ist, dann müssen wir einfach akzeptieren, dass das auch in den Hirnkasteln von den Menschen auch ist. Mhm. Und ich meine, wie viele Ehen gehen auseinander? Weil sie mit 24 meinen, sie müssen ein Gelübde machen, das ihr ganzes Leben. Es ist wunderbar, wenn es funktioniert. Aber es funktioniert nicht immer.
Und Leben ist Veränderung.
Und wir wissen ganz genau, dass 50% aller Ehen werden geschieden. Dann ist das ein Zeichen. Und ich denke, warum können wir nicht hinschauen zu den Buddhisten? Die gehen für 3 Jahre ins Kloster. Manche bleiben nicht. Und das muss akzeptiert werden. Denke ich, aber...
Sie sind mit Ihren Ideologien und Ansichten schon eher die Ausnahme, oder?
Ich habe schon Leute im Haus, die ähnliche Gedanken haben und überraschenderweise auch. Es sind Menschen, wo ich gedacht habe, oh, lieber sage ich gar nichts da. Und dann plötzlich kommt jemand und sagt, Ökumene ist sowieso die Zukunft. Und dann denke ich, hallo?
Also wenn die katholische Kirche so sprechen würde wie Sie, ich glaube, dann gäbe es nicht diese vielen Kirchenaustritte jedes Jahr aufs Neue. Weil wie Sie schon gesagt haben, man muss gucken, wie leben die Menschen im Jahr 2024 und dem müssen wir uns einfach ein bisschen anpassen.
Wir haben gerade jetzt ein Buch gelesen von Erzabt von Salzburg, Corbinian Birnbacher. Wir kannten ihn schon als Student, weil er bei uns dann Hausmeisterarbeit gemacht hat. Und er hat gesagt, die Kirche in Deutschland ist nicht wie die Kirche in Afrika oder in Südamerika oder irgendwo anders. Es ist, wie die Kirche in Deutschland ist. Und wenn ich Ihnen sage, als ich eingetreten bin, haben wir jeden Tag eine heilige Messe gehabt. Und das war das, was unser Leben geprägt hat für den Tag. Also es war Lesungen waren abgestimmt, das Chorgebet war abgestimmt. Jetzt können wir einmal im Monat eine heilige Messe haben. Mhm. Wenn wir nicht irgendeinen vorbeigehenden Priester schnappen und sagen, komm,
ja,
mach.
Ja, hat sich sehr verändert.
Und es ist eine völlig andere Situation. Mhm. Und wir haben nicht so viele Priester, wie sie in Afrika oder in Indien haben oder vielleicht in Brasilien. Mhm. Es ist eine andere Situation.
Ja.
Und wenn man dies nicht achtet, dann verliert man wirklich alles im Grunde genommen.
Die letzten Jahre, die waren ja für uns alle nicht ganz leicht. Ne? Corona, die Inflation, diese schrecklichen Kriege in der Ukraine, im Nahen Osten, ein Ende leider nicht absehbar. Was macht Ihnen persönlich denn Hoffnung?
Es macht mir Hoffnung, wenn ich denke, Menschen sind bereit zuzuhören und zu erkennen, Friede beginnt ein Zentimeter vor meinem Fuß. Wie ich mit anderen Menschen umgehe, das ist ein Werk des Friedens.
Ja.
Ich finde, dies ist wichtig und ich habe mit vielen Menschen zu tun und wir haben Gespräche, wenn sie zum Zahlen kommen oder was auch immer. Mhm. Und sehr häufig sagen sie, ja, so habe ich es eigentlich nie gesehen.
Ja.
Aber es hat keinen Sinn zu sagen, die Politiker sollen dies machen.
Das ist wahrscheinlich auch eine gute Hilfe gegen diese gefühlte Machtlosigkeit, die uns da immer packt, ja, ne? Wenn wir diese Bilder sehen von den Kriegen und man denkt so, ich kann nichts tun. Und ich glaube, diese Selbstermächtigung, die da mit einherkommt, indem man sagt, ich möchte mein Umfeld und mein Miteinander einfach friedlich und zugewandt und empathisch gestalten. Ne?
Ich habe meinen Studenten, meine Schüler gesagt, ihr geht mir auf kein Friedensdemo, wenn ihr nicht mit der Oma auskommt. Weil sonst habt ihr ein Kübel mit Löchern drinnen und das Wasser fällt durch.
Großartig.
Ja, aber es ist
Haben
ja
Sie
so.
Haben Sie sowas von recht, absolut, ja. Sie sind jetzt 79 Jahre alt, eine gebildete Frau, eine erfahrene Frau. Was würden Sie denn sagen, was sind denn die wichtigsten Erkenntnisse Ihres Lebens?
Ich habe eine Situation erlebt vor nicht allzu langer Zeit und ich weiß, dass vor 20 Jahren ich völlig anders reagiert hätte. Mhm. Ich habe wirklich versucht, es war eine Explosion, werbliche Explosion.
Und eine verbale Explosion, keine echte. Ja. Okay.
Mhm. Nein, keine echte, es war verbal. Mhm. Und ich habe gedacht, weil ich bin ziemlich scharfzüngig und ich hätte auch zurückschießen können. Und ich habe gedacht, wenn dies jetzt passiert ist, was ist der Hintergrund, dass jemand sich so äußert? Und ich hätte vielleicht vor 2 Jahren dies nicht gedacht.
Also das war eine Streitsituation quasi.
Ja, es war eine sehr ungute Situation. Mhm. Und es waren Sachen gesagt, die bewusst verletzend waren. Mhm. Und ich habe gedacht, ich muss es nicht auf meine Kappe nehmen, aber wenn jemand so etwas sagt, dann muss diese Person wirklich fast am Ende der Fahnenstange sein. Mhm. Und das ist eine neue Erfahrung für mich, weil sonst kann ich sagen, das passt nicht so und das macht man nicht.
Also Sie meinen, Sie können sich in die Schuhe des anderen stellen?
Ja. Mhm. Und das ist eine alte indianische Weisheit. Mhm. Verurteile niemand, bis du ein Monat in seine Mokassins gegangen bist.
Eine schlaue Weisheit.
Ja, es ist wirklich, wir wissen so oft nicht, warum Menschen so agieren, reagieren. Mhm. Und ich denke, das ist etwas, das mit meinem hohen Alter ich gelernt habe.
Frau Scholastica, das war ein ganz wundervolles Gespräch. Ich finde, Sie sind so eine inspirierende Person und danke Ihnen sehr. Da zuckt sie mit den Schultern. Und danke Ihnen sehr, dass Sie heute da waren. Dankeschön.
Bitteschön.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der ARD Audiothek und auf bayern1.de. Hören Sie zum Beispiel auch unseren Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben, wie Sie die Umwelt schützen und dabei bares Geld sparen. Bayern 1 gehört ins Leben.